Eine Frage, die ich mir gestellt habe, gerade jetzt in Bezug auf die Trauerfeier von Charlie Kirk, das worüber gesprochen wurde, die Art und Weise, wie über Trump berichtet wird, war tatsächlich, was glauben die Öffentlich-Rechtlichen, in welche Richtung entwickeln sich gerade die USA als Land oder tatsächlich auch irgendwie als politisches System? Und eine Antwort auf diese Frage liefert dieser wunderbare Podcast, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, ich meine, es müsste der Heute-Journal-Podcast sein, in dem darüber gesprochen wird, in dem der US-Experte Elmar Thewissen zu Wort kommt, er dort eine Frage beantwortet, die er, wie er sagt, in den letzten Tagen sehr häufig gestellt bekommen hat. Und ich möchte spoilern, die Frage war nicht, warum er über Charlie Kirk gelogen hat, sondern die Frage war eine andere.
Was würdest du sagen, ist die USA jetzt eigentlich schon autokratisch?
Also sie ist, ja, ich wurde das in den letzten Tagen häufiger gefragt, wie ihr euch vorstellen könnt. Also sie ist auf dem Weg in eine Autokratie und in einen Faschismus. Und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil fast alle Kriterien schon weitgehend erfüllt sind, inklusive das, was ich vorhin sagte, ein wichtiges Kriterium, die Bereitschaft, Gewalt gegen amerikanische Bürger anzuwenden. Und das sehen wir bei diesen Vorhaben, die Nationalgarde einzusetzen.
Das heißt, da müsste man eher fragen, welche Kriterien sind denn noch nicht erfüllt?
Genau, und da gibt's eigentlich, fällt mir auf Anhieb noch nicht viel ein, außer dass die Wahlen natürlich noch in Frage stehen. Man nennt das, was wir jetzt haben, schon kompetitive Autokratie. Das heißt im Grunde genommen eine Autokratie, die noch in Teilen aussieht wie eine Demokratie, weil es halt Gerichte gibt, weil es ein Parlament gibt, weil man scheinbar noch Wahlen hat. Also wir müssen wirklich uns Sorgen machen um die amerikanische Demokratie.
Wenn ich direkt mal kurz einsteigen darf, ich glaube, er beschreibt nicht die USA, er beschreibt Ludwigshafen. Ich glaube, der hat da irgendwie die Frage nicht ganz richtig verstanden oder irgendwie was verwechselt. Aber ja, das ist nur ein kurzer Einwurf.
Die USA sind auf dem Weg in eine Autokratie. Begriffe, die wir immer wieder hören, also ich glaube Diktatur weniger, zumindest vielleicht so beiläufig oder wenn das dann irgendwie die Künstler sind. Aber für diejenigen, die sich fragen, was eigentlich eine Autokratie ist, und ich dachte, okay, dann wäre es vielleicht sinnvoll, auch mal eine Definition aufzuführen, und zwar eine, die von der Bundeszentrale für politische Bildung kommt, die jetzt nicht dafür bekannt ist, irgendwie rechts oder konservativ zu sein. Und da steht irgendwie ein bisschen was anderes drin. Da steht drin, Autokratie aus dem griechischen Selbstherrschaft bezeichnet Regierungsformen, bei denen alle Staatsgewalt unkontrolliert in den Händen eines Herrschers, in Klammern Donald Trump, liegt und von diesem selbst herrlich ausgeübt wird. Und jetzt wissen wir ja tatsächlich, in den USA haben wir, also laut meinem aktuellen Kenntnisstand, noch eine Gewaltenteilung. Wir haben in der Exekutive den Präsidenten bzw. den Präsidenten gemeinsam mit dem Kongress, weil auch er kann nicht einfach mit der Armee und mit allen, der Nationalgarde und Co. immer und überall das machen, was er will. Also auch er braucht dafür den Rückhalt im Parlament. Aber wir haben quasi ihn in der Exekutive, den Kongress in der Legislative, also in der Gesetzgebung und dann eben den obersten Gerichtshof als die Judikative, die das Ganze nochmal kontrolliert. Ich habe mir dann die Frage gestellt, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Präsident keine Gesetze alleine verabschieden kann, sondern es sind diese Erlasse vom Präsidenten, das sieht man immer kurz nach Amtsantritt. Joe Biden saß da, hat auch so einen riesigen Stapel davon unterschrieben, von diesen Executive Orders des Präsidenten, die keinen Gesetzescharakter haben, was halt, wie gesagt, so Weisungen des Präsidenten sind, die auch sofort umgesetzt werden können sollen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass diese wieder rückgängig gemacht werden. Vor allem ist es eben in der Regel so, bei Amtsantritt macht der aktuelle Präsident sich von diesen Weisungen vom vorherigen wieder rückgängig und führt dann eben eigene ein. Das ist schon immer so gewesen, das hat jeder gemacht, das hat Joe Biden im großen Stil gemacht, nachdem Trump 2020 nicht gewonnen hat. Das hat Trump jetzt wieder gemacht nach Biden und so weiter. Und so geht das eben in der Geschichte auch immer weiter zurück. Ich habe hier dann nochmal kurz eine Auflistung gemacht, einfach für diejenigen, die vielleicht glauben, okay, der US-Präsident kann irgendwie doch machen, was er will. Für so ziemlich alles, was wirklich eine große Reichweite hat, braucht er den Rückhalt im Kongress, braucht er den Kongress, also das Parlament, um diese Dinge durchzusetzen. Und ich hatte da so ein kurzes Gespräch, unter anderem mit ChatGPT dazu, um da mir so eine Auflistung dafür erstellen zu lassen. Und es könnte nicht weiter weg sein von dem, was Elmar Thewissen hier gesagt hat oder dass die USA irgendwie auf dem Weg dorthin sind, wie du schon gesagt hast, wenn dann könnte man sich das vorstellen, wenn tatsächlich Kandidaten ausgeschlossen werden, einfach so, ohne dass es da tatsächlich für irgendwelche Belege gibt. Und jetzt muss man auch sagen, ja, es ist so, dass wir jetzt den Fall mit Jimmy Kimmel beispielsweise haben, wo ja irgendwie fraglich ist, hat die Regierung beziehungsweise wie viel Einfluss und wenn ja, an welcher Stelle hat die Regierung darauf genommen. Was wir uns aber auch überlegen müssen, wir haben hier einen Elmar Tewissen, der wirklich, also der halt Dinge unterstellt, der immer noch mit seinem Visum ohne Probleme in den USA, in Washington sitzt und diese Dinge ja auch frei äußern darf. Und da gibt es ja auch keine Repression für. Also ich als autokratischer Herrscher würde ja als erstes mal so jemanden wie einen Elmar Tewissen aus dem Land schmeißen, weil verglichen mit dem, was ein Jimmy Kimmel gesagt hat über Kirk und dann sich eben auch über Trump lustig gemacht hat, ist ja ein Witz verglichen mit dem, was Tewissen daraus gelassen hat, oder nicht?
Erstens das. Ich frage mich immer, woher diese Vorwürfe kommen. Das ist ja das Interessante. Wie kommen die da drauf, dass das jetzt irgendwie zu einer Autokratie sich entwickelt? Ich kann mir das nur so erklären, dass zum einen sind ja die Demokraten, die ich jetzt einfach mal ganz pauschal als eine linke Struktur bezeichne, die haben ja eigentlich einen viel, viel eher autokratischen Charakter als die Trump-Strukturen. Jetzt mal pauschal gesagt, die rechten Strukturen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergedanke von eben solchen Kommentaren, dass dadurch, dass die linke Seite so autoritär sich entwickelt, naja, befürchten die natürlich, dass dann quasi die andere Seite das genauso macht. Zuzüglich, eine Befürchtung, die leider, muss man auch sagen, so ein bisschen berechtigt ist, ein gewisser Rachefeldzug folgen kann. Und das ist ja das Beispiel mit Jimmy Kimmel ist ja da ausgezeichnet. Es ist nicht klar, wie viel, wie du sagtest, Einfluss die Regierung darauf genommen hat. Die offizielle Version ist eigentlich die, dass da interne Gespräche stattgefunden haben und dass sich Unternehmen historisch betrachtet immer an der laufenden Regierung orientieren, ist halt einfach normal. Und wenn dann Disney, wozu ja der Sender ABC gehört, für den Kimmel arbeitet, wenn dann Disney sagt, okay, wir müssen da irgendwie erstmal das Ganze klären, wir müssen erstmal schauen, irgendwie ist das Ganze hier gerade hitzig und wir haben halt einfach auch keine Lust auf Stress, grob gesagt, von welcher Seite auch immer, dann wird da halt erstmal zurückgerudert und geschaut und in Hintergrundgesprächen eben das Ganze neu entschieden. Das ist eine ganz normale Praxis und die würde aber auch umgekehrt genauso laufen. Also mal angenommen, die linken Strukturen, beispielsweise, keine Ahnung, in Deutschland eine Heidi Reichenegg kommt dann irgendwie in die Regierung. Wir haben dann auf einmal wirklich noch mehr SPD, noch mehr Links. Danke für den Applaus. Und das würde ganz genauso laufen, dass dann Unternehmen genauso intern besprechen würden, okay, wie orientieren wir uns jetzt, dass wir quasi im Laufe einer Legislaturperiode uns im Laufe der Legislaturperiode überleben. Das ist ganz normal und das ist eigentlich auch da passiert. Und es ist erst einmal eigentlich nichts verwerflich dran, würde ich sagen.
Wir haben ja sehr populäre Äußerungen, beispielsweise auch von einer Dunja Hayali, die gesagt hat, natürlich kann man irgendwie alles sagen, man muss mit den Konsequenzen quasi dann rechnen. Und es steht ja als These im Raum, ohne dass das jetzt einwandfrei von irgendeiner Seite bisher belegt wurde, dass man sagt, die US-Regierung hat Einfluss darauf genommen mit Brandon Carr als hier Leiter von dieser FCC-Behörde, die ja die Sendelizenzen vergibt oder auch Zusammenschlüsse von größeren Medienhäusern. Also man hat sich da irgendwie was zusammengereimt, dass er künftig bei dem nächsten Zusammenschluss von Nexstar und diesem anderen Medienunternehmen darauf Einfluss nehmen könnte. Und um sich das quasi zu sichern, hat man sich dann pro forma von Kimmel, weil er ja was gesagt hat, was Trump irgendwie blöd fand, hat man sich quasi von ihm dann irgendwie verabschiedet. Und
was Trump hat blöd finden können.
Genau. So. Also beziehungsweise, also er hat sich ja teilweise, zumindest jetzt gab es ja diesen einen Zuschnitt noch, wo er im Flugzeug war und gesagt hat, hier, dass 97% der US-Medien negativ über ihn berichten würden. Übrigens, dazu gibt's Umfragen, dass die Medien in den USA selbst über ihn deutlich ausgewogener berichtet haben, als beispielsweise die öffentlich-rechtlichen. Selbst linke Medien in den USA haben nicht so negativ über ihn berichtet, wie das beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber in Gänze alle deutschen Medien getan haben. Also Trump kommt bei keinem deutschen Medium irgendwie besonders gut weg.
Ja, weil er autoritär ist.
Genau, weil er auf dem Weg zum Autokraten ist. Finde ich spannend. Mal angenommen, es würde nachgewiesen werden, einwandfrei, dass explizit Trump bzw. seine Regierung, seine Politiker aus den eigenen Reihen darauf Einfluss genommen haben, dass das letztlich dazu geführt hat, wäre das meiner Meinung nach zutiefst zu verurteilen.
Mhm.
Wenn sich ein Sender einfach so von jemandem trennt, auch da kennen wir in Deutschland genügend Beispiele. Ich glaube, das Beste für so einen Comedian, der gecancelt wurde, und jetzt war ja Jimmy Kimmel auch das in einer gewissen Form, Satiriker, wie auch immer.
Ein Kabarettist.
Genau. Mhm. Ist das ja bei Nicolai Binder der Fall gewesen, der sich ja entgegen dem Mainstream-Narrativ irgendwie geäußert hat und dann halt eben einfach nicht mehr gebucht wurde. Und so funktioniert das in der Regel, dass du als erfolgreicher Comedian angefragt wirst, eingeladen wirst. Ein anderes Beispiel ist Kissler, der jetzt bei News ist und bevor er eben da war, regelmäßig auch in öffentlich-rechtliche Formate als Gast eingeladen wurde, was halt jetzt nicht mehr passiert. Und auch das ist halt eben gerade im Öffentlich-Rechtlichen, die ja einen Auftrag haben und die gibt es ja so in den USA nicht, deswegen ist das auch nochmal schwieriger miteinander zu vergleichen, ist das eine Form von Canceln, was halt schon lange stattfindet. Und inwiefern sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk an der Regierung orientiert hat oder ob sich das einfach selbst verselbstständigt hat über eine gewisse Zeit, wir alle kennen die Zahlen von den Volontären, wir kennen die Zahlen von den Mitarbeitern, dass sie sich selbst, ja, das fand ich damals am faszinierendsten an dieser Studie, dieser Umfrage, Technische Universität Dortmund gemacht hat, dass die ÖRR-Mitarbeiter sich selbst für nicht so links halten, wie sie eigentlich sind. Ja, also, dass das rauskam, irgendwie 60% wählen quasi Rot-Grün und sie glaubten selber insgesamt, es wären irgendwie nur 45. Aber auch schon immens viel, aber nicht so links, wie sie tatsächlich waren. Was ja dann auch nochmal zeigt, dass sie auch selbst ein anderes, bisschen verworreneres Weltbild auf ihre eigene Arbeit und ihre Kollegen haben. Aber bei Julia Roos hat man jetzt eben auch gesehen, okay, der Druck intern ist anscheinend größer als der von extern. Und ja, da ist die Aufregung nicht in dem Rahmen da gewesen.
Formulier deine Frage.
Achso, nee, gibt keine Frage eigentlich.
Aber ich kann noch was ergänzen zum Thema hier autoritärer Trump. Was, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt in der Wahrnehmung, ob jetzt, was die Wahrnehmung der Medienschaffenden angeht oder auch der Laien, die Trump für eine Gefahr erachten. Trump inszeniert sich natürlich als Einzelperson, als Politiker im Einzelnen. Und ausgerechnet bei ihm, weil es eben nicht passt, hebt man das dann hervor, dass er dann irgendwie ja so ein autoritärer sein könnte. Also so ein bisschen das Muster wie auch bei Putin. So. Und ich finde es halt lustig, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Inszenierung ist irgendwie so das Futter unserer heutigen Politik insgesamt. Also Taten spielen keine Rolle, Handlungen spielen keine Rolle, ob du irgendwie vielleicht mal Arbeitsplätze entstehen hast lassen, angeboten hast und da quasi einen Beitrag für die Gesellschaft gemacht hast, das spielt alles keine Rolle. Eine Rolle spielt aber, spielen deine Rhetorikkünste, dein Charisma, wie du auf den Stammtischen auftrittst, Bürgerdialoge. Du musst halt sprechen können und eben diesen Auftritt gestalten können und dafür wirst du gewählt. Also es ist nichts von Substanz, nichts Inhaltliches in der Regel. Dann pickt man sich dann eben so einen Trump raus und sagt, hier, der ist aber autoritär etc., aber du kannst das Ganze im Grunde genommen auf eigentlich jeden einzelnen Politiker unserer Zeit ganz genauso anwenden, weil Inszenierung ist halt alles.
Ja, wir erinnern uns an die schönen Bilder im ICE von Habeck, weiß gar nicht was, Göring-Eckert, glaube ich, die auf dem Boden gesessen hat. Nee,
Göring-Eckert, das war dieser Jungpolitiker der Grünen, der dann nach Osten, wie heißt der denn?
Banaschak,
genau.
Der saß auch auf dem Boden. Oder saß Göring-Eckert nicht auch mal irgendwo auf dem Boden?
Vielleicht hat sie das dann irgendwie nachgemacht oder mitgemacht.
Habeck saß, glaube ich, auch am Bahnsteig einmal, wo auch die Schuhe irgendwie aus hatte oder so. Also ja, ist halt ganz, ganz viel.
Oder hier Annalena Baerbock.
Inszenierung.
Annalena Baerbock, absolut.
Wollte ich eigentlich heute noch mit reinnehmen. Hast du einen Beitrag zu gemacht über hier Annalena in New York?
Genau, genau. Also es ist alles eine Inszenierung. Oder heute hat Ricarda Lang bestanden. Sie hat jetzt ihren Bachelor of Laws, hat sie gepostet auf X. Ich habe sie natürlich, wie es sich einfach gehört, höflichkeitshalber beglückwünscht mit einem Kommentar, dass es ja eigentlich logischer wäre, dass man zuerst den Abschluss in der Tasche hat und danach irgendwie Verantwortung für das Volk übernimmt und da eben in Regierungsstrukturen einsteigt. Aber sie hat es dann eben umgekehrt gemacht, beziehungsweise ist ja auch ihr gutes Recht, weil, wie ich geschrieben hatte in meinem Tweet, hier unsere Politik ist ja im Grunde genommen eine Traumfabrik und jeder kann, wie er möchte. Ja, das ist Ricarda Lang.
Haben wir hier Ricarda Lang, Bachelor of Laws hat sie gemacht.
Mhm.
Soweit ich weiß, hat sie Jura studiert.
Mhm.
also war oder war für Jura irgendwie eingeschrieben seit mindestens mal jetzt mittlerweile wahrscheinlich 9 Jahren oder so.
Wahrscheinlich.
Und die Abkürzung in Anführungszeichen, ohne jetzt irgendwie jemanden schlecht reden zu wollen, der irgendwie Wirtschaftsrecht oder sowas in dem Bereich oder einen Bachelor, also in diesem Bereich dann eben gemacht hat. Ich weiß ja nicht, worauf sie sich da spezialisiert hat in dem Studium.
Wahrscheinlich Klimakrise.
Weiß ich gar nicht. Ich habe gar nichts studiert. Also nichts in dieser Form zumindest. Möchte das jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber nach fast 10 Jahren dann mit diesem Bachelor irgendwie nach der Politik rauszukommen, wie du halt gesagt hast, ich glaube auch, der elegantere Weg wäre ziemlich sicher gewesen, wenn man erst irgendwie einen Abschluss gemacht hätte, um sich damit auch irgendwie ein Stück weit profilieren zu können. Ich wäre, glaube ich, das Bessere gewesen. Was ich aber sagen muss, dass sie tatsächlich glücklicher und zufrieden auf diesem einen Foto aussieht, als auf allen anderen Bildern, die ich während ihrer tiefen Zeit als Politikerin jemals gesehen habe. Und jetzt wissen wir ja, Fotos sind gestellt und so weiter. Hier sieht die Frau wirklich zufrieden aus und so ausgelassen. Es wirkt irgendwie natürlich und echt, muss ich sagen. Dazu kommt noch das mit dem Gewicht, was ich bisher auch immer nur positiv angesprochen habe. Aber es scheint, als ob sich irgendwie tatsächlich gut für sie entwickelt hat, aus der aktiven Politik komplett raus zu sein. Man muss ja sagen, sie war ja einige Zeit Parteivorsitzende und halt auch ständig in allen möglichen Talkshows, Sendungen und so weiter. Also da wird auf der Frau auch ein hoher Druck gelastet haben, unabhängig davon, dass ich sie für keine gute Politikerin halte oder mit ihren Inhalten nicht übereinstimme. Aber also sie scheint ja irgendwie jetzt so ihr Ding zu machen oder ihren Weg zu gehen.
Genau. Ich weiß nicht, findest du zufällig mal einen Kommentar auf die Schnelle?
Ich kann sogar noch sagen, ich finde ganz, ganz viele Kommentare hier. Übrigens in Gänze. Also einmal hat sie da selber noch kommentiert, irgendwie Söders Hündin muss jetzt ganz stark sein. Weiß ich nicht, hatte er da nicht irgendwie gesagt, dass sein Hund eine bessere Qualifikation und Abschluss hat als sie sogar? Ich glaube, so war irgendwie der Kommentar von Söder ziemlich abfällig. Der liebe Matthias von Kitchen News, der sonst da in deinem Sessel sitzt, der übrigens auch gerade dabei ist, liebe Grüße, hat geschrieben, hui Glückwunsch, war ein Austritt bei den Grünen, weil sie ja jetzt einen Abschluss hat. Er hat übrigens denselben Abschluss, auch Bachelor of Laws, wie sie. Ja. Hier ist sein Kommentar, möchte ihn selber gerade vorlesen.
Hier, normalerweise macht man erst seinen Abschluss und übernimmt dann Verantwortung fürs Land. Aber gut, deutsche Politik ist wie Hollywood eine Traumfabrik. In jedem Fall ist es großartig, dass sie abgeschlossen haben, können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Glückwunsch. Genau, an der Stelle, also ich respektiere sie als eben als junge Frau, als Politikerin in dem Sinne. Man muss jetzt nicht unbedingt die Grünen mögen, um einen Menschen zu respektieren. Und ich finde es auch großartig, dass sie ihr Gewicht gemanagt hat, da das Ganze in die Hand genommen hat und da auch sich einfach, ja, einfach abgenommen hat, weil das ist einfach gesünder, ist einfach eine Tatsache und das zeugt von Disziplin. Das ist ein massiver Pluspunkt für sie,
ja,
dass sie da auch zielstrebig ist. Und ich finde es auch gut, dass sie diesen Abschluss gemacht hat. Mhm. Das heißt, sie hat es auch durchgezogen, was auch ein Pluspunkt für sie ist. Und es ist ja nicht ihre Schuld, dass unser System so aufgebaut ist, dass man eben ohne Abschluss, ohne diese ganzen Altersbegrenzungen in die Politik gehen kann, eben auf Grundlage von Stammtischen, Bürgerdialogen und Hauptsache, du kannst gut reden und kannst dich gut präsentieren.
Letztlich war es, glaube ich, Volljährigkeit und die deutsche Staatsbürgerschaft.
Genau.
Voraussetzung, Ende.
Das war's.
Und dann hat man halt eben auch 19, 20, 21-jährige Abiturienten wie eine Emilia Fester, die auch einen Abschluss jetzt hat, die eine in Vollzeit dreimonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht hat.
Mhm.
Was nach ihrem Abitur und ihrer Zeit als, wie nannte sich das, Regieassistent im Theater irgendwie in Hamburg.
Mhm.
Ja, das, wenn das letztlich alles ist, beziehungsweise ich ohne jegliche Qualifikation unter dem Vorwand, das wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine ganz eigene Sendung, in die Politik gehen kann, unter dem Vorwand zu sagen, naja, da muss ja die Bevölkerung vertreten sein, aber mit einem ganz, ganz großen Aber, was halt nicht bedeutet, dass wirklich jeder dort sitzen muss unbedingt, nur weil er irgendjemanden in der Bevölkerung repräsentiert, wie das ja beispielsweise bei Migrantenquoten in Teilen auch gefordert wird, auch in der Politik ja tatsächlich.
Zum einen das, zum anderen, es braucht halt einfach auch eine gewisse Lebenserfahrung, die im Übrigen, also viele AfDler kann man einfach so sagen, ja mitbringen, geschuldet dem, dass die AfD einfach sehr jugendlich ist,
mhm,
und dass dann automatisch Leute erst mit 40, Ü40 in die Politik eingetreten sind, weil sie einfach direkt mit der AfD losgelegt haben. Was natürlich einen Nachteil hat und das ist auch sehr, sehr spannend. Es heißt ja immer, ja, die AfDler sind Amateure, sie können nicht.
Die gibt es auch in der Partei, keine Sorge.
Ja, sie sind unprofessionell Und wenn man einfach auf unser System schaut, stimmt ja diese Aussage auch, weil das sind ja dann Menschen, die zum Beispiel 20 Jahre lang im Handwerk waren und auf einmal müssen sie da am Pult stehen und reden und irgendwie sich ja, ausdrücken können. Und das ist halt nichts, was sie gelernt haben. Aber wenn wir jetzt eine komplett andere Struktur hätten und eben Altersbegrenzungen, bestimmte Voraussetzungen, hier, du musst was geleistet haben für die Gesellschaft, beispielsweise Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt haben, weil du Unternehmer bist, oder das und das und das geleistet haben, beruflich, Familie gegründet, etc., etc., dann hätten wir auch nicht dieses ganze Demagogische, dieses ganze, ja, nur das Charisma zählt und so weiter, Netzwerke, Lobby, Vetternwirtschaft, also es wäre alles komplett anders, weil die Leute einfach eine komplett andere Energie mitbringen würden und einfach eine komplett andere Basis, mit der sie dann in die Politik eintreten würden. Dann wären dort quasi, wenn man so will, aus heutiger Sicht alle Amateure. Und das würde einfach, aber auch, es wäre einfach komplett anders. Die Leute würden sich auch für komplett andere Ziele interessieren, als es beispielsweise das Verteilen von irgendwelchen Geldern. Und dafür interessieren sie sich ja auch nur, weil sie eben keine Abschlüsse haben und da eben auf diese Subventionen setzen und sich denken, okay, jetzt müssen wir hier auch noch andere subventionieren und anderen Geld geben und das Geld verteilen.
Was ja ein häufiger Lebenslauf ist, entweder in die Stiftung oder in irgendeine der Stiftungen, in der Partei, in die Parteistiftung oder zu einer NGO zu gehen danach oder man kommt von einer NGO, würde ich auch grundlegend ändern, das System, vor allem in die Richtung, dass man, dass das Gehalt, was man als Politiker hält, angelehnt sein muss an das, was man vorher irgendwie in der freien Wirtschaft verdient hat, mal, dass man arbeiten war. Ich weiß, dass es in Thüringen beispielsweise so eine interne Regelung gibt, die, ich glaube, zum Großteil eingehalten wird, dass es dort nur Mandatsträger geben soll, die irgendwie über 30 sind, mindestens irgendwie einen Abschluss haben, abgeschlossene Berufsausbildung, Bachelor oder irgendwie sowas. Und das ist nur unter den Voraussetzungen quasi, dass dann Leute aufgestellt werden als Kandidaten. Jetzt wissen wir haben das freie Mandat. Prinzipiell kann sich jeder auch ohne Schulabschluss mit 18, ohne alles zur Wahl aufstellen lassen und gewählt werden. Aber es macht schon Sinn, da irgendwie so ein bisschen vorzuselektieren. Natürlich kann sich auch jeder als parteiloser Kandidat irgendwie vorstellen.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ganz wichtig, der Hinweis, auch diese Live-Sendung, den Livestream auf YouTube auch bewerten. Wichtig. Und gerne auch den Beitrag, auch wenn die Sendung, wenn das Live jetzt hier zu Ende ist, gerne mit euren Freunden, Bekannten teilen. Und gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr in Zukunft hier keine weiteren Videos und Beiträge verpassen möchtet. Nochmal der Hinweis, Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr hier live für immer etwa 2 Stunden, ein bisschen plus minus. Entweder sitze ich alleine oder mit wechselnden Gästen, manchmal auch zugeschaltet aus der Ferne. Zuletzt auch zum Thema Irina Zarutzka, beispielsweise Martin Sellner. Und je größer das ganze Projekt hier wird, je mehr Reichweite, desto mehr interessante und spannende Gäste, die dann unter anderem aus der Hauptstadt, beispielsweise aus Berlin, anreisen und dann auch gerne wiederkommen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Ciao, ciao.